Ja, in diesen Tagen wünscht sich wohl der ein oder die andere so eine Erleuchtung für das, was kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie oft ihr gefragt werdet so oder wurdet so in den letzten Tagen und vielleicht Wochen. Sag mal, was soll ich eigentlich wählen? Oder was wählst du denn? Meist ist ja die Antwort, wenn man so fragt, ich weiß es auch noch nicht. Also, aber manchmal redet man ja auch darüber und wenn man dann sagt, naja, ich wähle die, dann kommt immer so, was? Aber die sind doch, Oder wenn man dann sagt, naja, ich wähle die, die ein bisschen anders sind, was? Aber die, also zu jeder Partei, die man so vorschlägt, die man so im Angebot hat, fällt einem ja ein bisschen was ein, okay, was man denen zugute halten kann und wo man sagt, naja, aber die kann man doch nicht wählen und sehr schnell kommt man dann vielleicht auch dazu, dass man irgendwie sagt, naja, eigentlich wählen kann man ja keinen. Da kann man sich auch fröhlich drüber streiten. Für das Jahr 2025, also für die Bundestagswahl, und wir werden uns nicht mit der Wahl, sondern mit etwas beschäftigen, was uns vielleicht dabei hilfreich sein kann, auf diese Fragen dann auch persönlich eine Antwort zu kriegen. Und die sind dann sehr individuell. Aber für diese Wahl 2025 könnte man das Ganze auch unter diese Frage stellen, nicht was wählst du, sondern wovor hast du eigentlich Angst? Denn das ist ja ganz unterschiedlich auch gewichtet ein großes Thema, dass die Menschen Angst haben. Die einen haben Angst vor Überfremdung, dass das Boot voll ist, wird dann gesagt. Und diese Migrationspolitik, die wird dann als gescheitert erklärt und man beschreibt die ganzen Probleme und wir haben ja wirklich sehr viele Probleme. Und manche haben einfach Angst vor dieser Überlastung oder auch Überfremdung. Was uns ja in den letzten Wochen auch begegnet ist, und wir können die ganzen Orte jetzt wieder aufzählen, ist auch die Angst vor Gewalt, die verbunden ist mit dann Flüchtlingen, mit Menschen, die hier dann Flucht vor Gewalt mitunter auch suchen und hier selber gewalttätig werden. Und dann gibt es ja unterschiedliche Lösungsansätze. Und ihr kennt ja die ganze Diskussion, darf man das sagen oder spielt man dann den Rechten in die Karten? Und wir hatten ja in den vergangenen Tagen und Wochen da wirklich auch spannende Diskussionen, meist nicht sehr niveauvoll, aber irgendwie doch spannungsreich. Darf man dann mit den einen zusammenarbeiten oder nicht, weil die sind ja auch für das, was eigentlich gut ist. Und darf man eigentlich jetzt für etwas Gutes mit denen stimmen, die irgendwie böse sind? Und ihr kriegt das ja alle mit, so diese Fragen und diese Schwierigkeiten. Und die Frage ist, ist das das Bestimmende? Die Angst vor Migration, die Angst vor Gewalt auch von Migranten, die Angst davor, dass wir das nicht mehr schaffen, Menschen zu integrieren in unsere Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist dann, dass Menschen eben auch einfach Ängste haben und sie sagen, naja, guck doch mal raus in die Welt. Die Wirtschaft geht total den Bach runter. Also die Wachstumsprognosen werden immer sehr optimistisch angesetzt und werden dann immer wieder einkassiert. Und wie ist das eigentlich? Kann ich nächstes Jahr mir noch dies oder jedes erlauben? Hier in Berlin eine Wohnung zu kriegen, ist eine spannende Geschichte. Vor allem auch eine Wohnung, die man bezahlen kann. Eine spannende Geschichte. Und das ist so eine Angst, die Menschen dann haben und die dann sagen, Mensch, wie wird denn das werden in 1, 2, 3, 4 Jahren? Werde ich mir das Leben dann noch leisten können? Hatten das jetzt, glaube ich, irgendwie im Urlaub, eben kam drauf, Pfund Butter 4 Euro oder so. Ne? Der Preis fällt ja wieder. Also man merkt das ja auch an der Kasse dann beim Einkaufen. Früher, wenn man 50 Euro ausgegeben hat, dann war der, was weiß ich, Wagen halb voll, je nachdem, was man gekauft hat. Und heute muss man suchen, wo da noch was drin liegt. Und das ist Angst, die Menschen haben. Werde ich mir das Leben noch leisten können? Werde ich noch wohnen können? Angst davor, aus der Wohnung rauszufliegen und dann nichts mehr zu finden. Und ja, man muss das spaßhalber mal machen in diesen Zeiten, sich versuchen, auf den Wohnungsmarkt hier in Berlin irgendwie durchzusetzen gegen die Hunderte, die mit einem dann da stehen und und sich eine Wohnung anschauen. Es ist eine sehr reale Angst, die Menschen haben davor, dass es ihnen wirtschaftlich schlechter gehen wird. Und dann gibt es ja die, die sagen, das sind ja Weimarer Verhältnisse, die wir haben und müssen wir wirklich gucken, was da kommt. Aber wir haben ja aus der Geschichte gelernt und die haben Angst vor einem neuen 1933. Man geht auf die Straße und auch also von Kirchen unterstützt, von unterschiedlichen Parteien unterstützt. Man geht auf die Straße, um gegen Parteien zu demonstrieren, von denen man sagt, die haben eigentlich, führen eigentlich das im Schilde, was wir 1933 schon mal erlebt haben. Es gibt Menschen, die haben wirklich richtig Angst davor, dass wir ein neues 1933 kriegen. Und dann bekommt man das ja mit. Auf der einen Seite eine große Initiative im Netz gegen Hass und Hetze. Und dann hatte ich das letzte Woche wieder, eine Demo, auch ganz Berlin hasst die AfD. Ich denke auch, also, was mich wirklich stört in diesen Tagen und in diesen Wochen, ist wirklich die Art und Weise, wie wir versuchen, politisch eine Meinung uns zu bilden oder wie Menschen uns beeinflussen, auch über die Parteien, auch über die Medien, dass sich bei uns eine Meinung irgendwie bildet. Weil, und das ist das, was ich so wahrnehme, sag mal, die Motivation, der Hintergrund ist immer, dass unsere Angst geschürt wird. Wenn die drankommen, dann haben wir 1933. Wenn die drankommen, dann findest du nächstes Jahr ganz bestimmt keine Wohnung mehr. Wenn die drankommen, dann haben wir hier den Kommunismus. Und das gehört immer ein bisschen auch zu diesem politischen Geschäft dazu, aber wir haben das in den letzten Jahren ja auch mit anderen, in anderen Bereichen erlebt und von daher sind wir eigentlich ein geängstigtes Land, eine geängstigte Nation. Das war bei Corona so, dann der Ukraine-Krieg und eben diese ganzen Krisen, die im Menschen dann Angst schüren. Und jetzt sollen wir uns entscheiden, aus unserer Angst heraus, je nachdem, wovor ich Angst habe, was ich dann wählen soll. Jetzt muss man sich nur überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wirklich Angst habe vor A und die Partei, die eher den Schwerpunkt auf B legt, wird gewählt. Ist meine Angst dann weg? Natürlich nicht. Die Angst wird eher noch größer. Weil die kümmern sich ja dann auch nicht um das, was mir Angst macht. Und das ist ja auch das, ich denke mal, ihr erlebt das ja auch so, was wir eben in unserem Land erleben, dass das miteinander reden, das miteinander austauschen, das miteinander nachdenken nicht mehr stattfindet. Wir kriegen nur noch gegenseitig da Angebote gemacht, wo gesagt wird, wenn der dran kommt, dann geht es so, wenn der dran kommt, dann geht es so. Oder wenn ich dran komme, dann geht es aufwärts. Und wenn... Und das ist eine ganz, ganz schlechte Kultur auch, eine schlechte Voraussetzung. Aber wir dürfen ja wählen in der Demokratie. Also es besteht keine Pflicht. Also zur Wahl zu gehen ist ein Recht, aber ist ja keine Pflicht. Und das ist ja eben das, was eine Demokratie dann auch ausmacht. Die Demokratie ist ja, ich sag mal, eine Herrschaftsform, eine Regierungsform. Die Republik, das ist die Staatsform, in der wir leben. Also Demokratie ist eine Herrschaftsform und das heißt eben, jeder Mann, jede Frau hat eine Stimme und die Allgemeinheit oder die Gesellschaft entscheidet eben das, was von dem sie meint, dass das Richtige sei. Im Gegensatz dazu gibt es dann, der Begriff ist natürlich auch ein bisschen belastet, aber er kommt von Digre und das heißt Sagen, Ansagen, ist eben die Diktatur. In der Diktatur ist vieles einfacher. Da sagt einer, wo es lang geht und alle anderen wandern hinterher. Also das sind so die beiden Regierungsformen auch. Also es gibt eben die Demokratie, wo alle sagen, wo es lang geht, lang gehen könnte und da muss man eben um Mehrheiten buhlen. Und in der Diktatur sagt dem einer, wo es lang geht. Beides hat so Vor- und Nachteile. Wir leben ja auch in der Republik. Also wir sollen alle Republikaner sein, wobei jetzt wieder aufpassen, nicht verwechseln mit dem, was großen Teich auch stattfindet oder was die Partei, die mal diesen Namen getragen hat, auch wollte. Aber Republikaner zu sein, heißt ja, und das kommt ja von Respublika, dass das gesellschaftliche Leben, das politische Leben findet vor dem Publikum statt. Das ist das, was Republik meint. Und eine Republik lebt eben davon, dass Dinge öffentlich werden. Und in der Republik, da kriegen, sollen alle alles mitkriegen. Das ist in der Monarchie oder in der Aristokratie anders. Also der König hat sich ja nie am Ende erklärt oder verantwortet. Der hat gesagt, so ist es und da geht es lang. Und das Publikum, also die Respublika, die durfte dann damit zurechtkommen und damit leben. Es gibt immer noch viele Länder, auch auf dieser Erde, auf dieser Welt, die nach so einer Staatsform und Regierungsform dann auch leben. Und wenn man so die Jahrhunderte zurückguckt, dann merkt man, ja, das war auch eher die Regel als die Ausnahme. Also eine Monarchie mit einer Diktatur, also nicht schlecht verstanden, wie wir ja Diktatur kennengelernt haben. Und das sind so eben die beiden großen Formen, die ein gesellschaftliches Miteinander dann auch bestimmen. Und jetzt mal die Frage, wir reden ja mit über vom Reich Gottes. Ist das Reich Gottes eigentlich eine Demokratie oder eher eine Monarchie? Also wir können jetzt mal das Gemeindeliederbuch ausnehmen und einfach mal durchblättern. Wie oft kommt da eigentlich das Wort Parlament vor? Und wie oft König? Wir können auch mal in die Bibel gucken und wir werden sehr schnell merken, naja, dass das Reich Gottes, auch wenn die Einführung des Königtums ja umstritten war, aber eben, dass es einen König auf Erden geben soll, das Reich Gottes ist eigentlich bestimmt von einer anderen Wirklichkeit, eben nicht von Demokratie, nicht von Teilhabe, sondern die Begriffe beschreiben das natürlich nie richtig und gut, aber man müsste eigentlich sagen, es ist eine Monarchie. Eine, Vorsicht mit dem Begriff, aber eine Diktatur. Und jetzt wir als Christen, die wir ja sagen, okay, wir sind Bürger dieser Welt, könnt ihr jetzt euren Ausweis rausholen, die meisten werden ja einen von der Bundesrepublik Deutschland haben, ihr dürft dann wählen gehen, wir sind Bürger dieser Welt, aber wir sind auch Bürger des Reiches Gottes. Wir lesen das ja, wenn wir die Bibel lesen, dass Jesus das schon auch so aufgenommen hat und gesagt hat, naja, da ging es eben um den Steuertaler und er hat dann drauf geguckt, sagt er, wen findet ihr drauf? Aha, ist nicht Gott, sondern ist der Kaiser und sagt, gebt des Kaisers, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Also da ist schon deutlich, diese beiden Reiche, die da vorkommen, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt. Und das ist etwas, was für uns ja auch mit bestimmend ist in unser Denken. Es gibt nicht nur das Reich dieser Welt, sondern es gibt auch noch das Reich Gottes. Und für den alten Kirchenvater Augustinus war eben das Reich dieser Welt das Reich, was für den Zustand von Frieden und Gerechtigkeit sorgen soll in dieser Welt. Das war bei Augustinus eben etwas sehr Wesentliches und Wichtiges. Das Reich dieser Welt, also die Herrscher dieser Welt, die sollen für Frieden und Gerechtigkeit sorgen. Warum? Weil das ist biblisches Zeugnis und das ist ja auch das, worüber wir nachdenken, was wir auch erleben. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo wir eben nicht einfach nachts auch irgendwie die Türen offen stehen lassen können oder dann immer dem Nachbarn sagen können, irgendwo auf dem Dorf geht das noch, aber irgendwie dem Nachbarn sagen können, pass auf, wie man weg, der Schlüssel liegt da drunter, wenn du Milch brauchst, du weißt ja, wo der Kühlschrank ist, holst die ganze Woche Beef jetzt. Nee, geht nicht. Ging vielleicht früher mal, geht vielleicht noch auf dem Dorf, aber heute kannst du das vergessen, weil wir Menschen so sind, wie wir sind. Und das ist eben das, was Augustinus sagt, der Staat ist dazu da, für Recht und Ordnung, eben für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist dann, hat Martin Luther dann auch übernommen, diese Zwei-Reiche-Lehre, und hat dann aber nochmal festgehalten, dass die Mächtigen in dieser Welt nur Anspruch haben auf den äußeren Menschen. Daher kommt dann das, was wir auch Gewissensfreiheit nennen. Der Staat kann sagen, pass auf, wenn du hier lang fährst, fährst du 30 oder es wird teuer. Also die haben ja vor nichts mehr Respekt. Also heute Morgen, als wir hier zum Gottesdienst gefahren sind, was haben wir gesehen? Polizei, die blitzen, am Sonntag. Unglaublich. Und jetzt hatte ich es ja ein bisschen spät dran und wir haben uns beeilt und naja, er hat gesagt, dann 100 ist ein bisschen viel. Ich sage, ich muss zum Gottesdienst und so. Ich sage, am Sonntagmorgen, sagt der Führerschein. Nein, ich stand auf der anderen Seite, also die haben uns nicht geblitzt. Aber das könnte man sagen, sag mal, ihr, am Sonntagmorgen, was macht ihr da eine Verkehrsüberwachung? Dazu ist der Staat da, egal ob am Montag oder am Sonntag, eben für Recht und Ordnung zu sorgen, für Gerechtigkeit und Frieden zu sorgen. Und deswegen stellen sie sich auch am Sonntag dorthin. Aber der Staat hat keinen Einfluss darauf, also er kann mir sagen, pass auf, hier fährst du so schnell oder so langsam, aber er hat keinen Einfluss darauf, welche Musik ich dann höre. Das ist meine Entscheidung. Also ob ich jetzt irgendwie Musik A, Musik B höre. Und da sagt Luther eben, das ist wichtig. Der Staat hat sich aus den, ich nenne es jetzt mal persönlichen oder besser gesagt inneren Dingen herauszuhalten. Er ist für den äußeren Rahmen zuständig. Und das ist erstmal wichtig, wenn wir über, auch über Wahlen und so nachdenken, worum es geht und worum es nicht geht. Und wenn wir dann die Bibel lesen, und das ist ja für uns, auch gerade für den inneren Menschen, für das, was Reich Gottes auch für uns ist, wichtig. In der Bibel lesen wir, unsere Heimat ist im Himmel. Luther hat es dann übersetzt, das ist so die Übersetzung nach Hoffnung für alle. Luther hat es übersetzt, eben, wir sind Bürger des Himmels. Das ist erstmal wichtig, auch dass Luther auch sagt, dass die Bibel auch sagt, es ist nicht irgendwie, das eine ist das eine, das andere das andere und beides ist irgendwie auf Augenhöhe und du musst dann zwischendurch abwägen, bist du jetzt eher dies oder bist du jetzt eher das, sondern er sagt, unser Bürgerrecht, unser Heim, unsere Heimat ist im Himmel. Das ist das, was uns bestimmt. Und wenn wir über das Leben nachdenken, sollte das auch das sein, was das Bestimmende für uns ist. Der Maßstab für unser Leben und der Maßstab für unser Handeln sollte eben nicht das sein, was wir vielleicht eben von irgendeiner Versicherung, von irgendeinem Anlageberater gesagt bekommen, sondern sollte das sein, was Gott zu unserem Leben sagt. Eure Heimat ist im Himmel. Und das letzte Lied, was wir ja gesungen haben, hat ja auch von den mancherlei Beschwerden gesprochen, aber hat das eben auch aufgenommen, dass wir auf diesem Pilgerweg sind, eben in die ewige Heimat. Hier, das ist nicht unsere Heimat. Hier wohnen wir für eine bestimmte Zeit, aber unsere Heimat ist im Himmel, sagt die Bibel. Und jetzt, dazu braucht man keinen Kirchenvater, aber der hat es auch nochmal erwähnt, der Kirchenvater Augustinus. Jetzt stellen wir fest, naja, aber wir sind ja noch nicht im Himmel. Manche sagen dann, wäre schön, wenn es dann doch bald soweit wäre. Andere sagen, naja, ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Also von dem, die auch vom Reich Gottes beseelt sind. Augustinus hat gesagt, ja, das ist unser Problem, wir sind noch nicht im Himmel. Und jetzt gibt es zwei Weisen, sagt der Kirchenvater Augustinus, damit umzugehen. Die eine Weise ist, wir tun einfach so, als ob. Ist ja manchmal so. Die Wirklichkeit ist eine andere, aber man tut so, als ob es doch gut wäre. Kommt uns vielleicht erstmal so ein bisschen schwierig vor oder auch merkwürdig, aber das ist oft das, was wir auch in vielen Gemeinden erleben, dass so ein Rückzug stattfindet und das ist dann das, was wir die heile Welt nennen. Also dann tun wir so, als wäre das hier schon der Himmel auf Erden und sind ganz entsetzt, wenn wir auf einmal mitbekommen, oh, der Pastor ist ja auch nur ein Mensch. Da haben wir aber anderes erwartet. Und das ist aber oft auch Wirklichkeit von Gemeinde gewesen in früheren Jahren und Jahrzehnten, dass man sich so zurückgezogen hat auf einen Berg der Seligen und irgendwie für sich so war. Und wenn man raus musste in die böse Welt, dann hat man vorher nochmal segnend die Hände aufgelegt, weil man gesagt hat, oh, jetzt musst du leider raus, aber komm bald wieder zurück, weil hier, das ist der, eigentlich schon der Himmel auf Erden. Wir tun einfach mal so, als ob. Ist nicht sehr gesund. Und dazu ist Gemeinde auch nicht da. Und viele, die damit groß geworden sind, haben da auch sehr drunter gelitten und auch dadurch Zweifel an ihrem Glauben bekommen, ob der Glaube eigentlich etwas Wirkmächtiges ist für den Alltag und für das normale Leben in dieser Welt. Aber das ist die eine Variante, sagt Augustinus, man zieht sich zurück und tut so, als ob. Die andere Variante ist, und das ist die, dann bevorzugt hat, nicht bevorzugt, ist Quatsch, wo er gesagt hat, das ist das, worum es geht. Er sagt, es geht im Leben, in dieser Welt darum, dass wir als Bürger des Himmels diese Welt zu einem Vorhof des Himmels machen. Was meint das? Das meint, wir ziehen uns nicht zurück und schließen die Türen zu und treffen uns auf so einem Berg der Seligen, sondern das, was uns selig macht, das tragen wir hinein in diese Welt, damit diese Welt ein bisschen mehr heil wird, damit diese Welt etwas abbekommt von dem, was das Evangelium ist, von dem, was durch das Reich Gottes angebrochen ist unter uns. So hat Augustinus das beschrieben. Wir müssen diese Welt so ein bisschen nicht zum Himmel machen. Das wird nicht funktionieren. Da kommt am Ende immer die Hölle bei raus. Aber so ein bisschen den Vorhof zum Himmel gestalten in dieser Welt, in der wir leben. Dass der Mensch schon mal ein bisschen einen Geschmack dafür bekommt, wie es sein könnte. Und das ist die Aufgabe, um die es auch für uns Christen dann geht. Und das ist dann eben die große, ja, man könnte sagen, ideologische Glaubensfrage, wie mache ich das jetzt? Wie gestalte ich diese Welt, in der ich lebe, so ein Stück zum Vorhof des Himmels? Viele Ansätze, politische, gesellschaftspolitische Ansätze, ideologische Ansätze, die haben eigentlich das auch vorgehabt, hätten das jetzt nicht so genannt, hätten das anders beschrieben, aber wollten im Endeffekt auch aus der Welt einen besseren Ort machen. Und jetzt gibt es zwei Weisen, das zu tun. Die eine Weise ist, ich ändere einfach die Form. Also irgendwann habe ich gelernt oder hat man erlebt, Monarchie ist Käse, weil die ganzen Aristokraten konnten sie in eine Tonne kloppen und so, die taugen nichts mehr und deswegen rauf auf die Barrikaden und es lebe die Republik, es lebe die Demokratie. Um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dann gibt es eben diesen anderen Weg, wo es darum geht, die Welt von innen her zu verwandeln. Und die Welt von innen her zu verwandeln, heißt immer, sie durch Menschen zu verwandeln. Also die verwandelte Welt kommt durch einen verwandelten Menschen. Eine angstfreie Welt kommt durch Menschen, die ihre Angst überwunden haben. Und nicht, die es geschafft haben, das, was einen Angst macht, irgendwie wegzudrängen. Was wir, na, ich glaube, euch geht es genauso, aber mir geht das auch so, was mich immer wieder auch wundert und manchmal auch echt ärgert, wenn ich so sehe, wie jetzt in den Parteien, wie, und ist vollkommen egal, ob ganz rechts, ganz links, vollkommen egal, wie die Akteure in diesen Parteien ein Leben leben, was mit dem, was sie gesellschaftspolitisch wollen, irgendwie überhaupt nicht übereinstimmt. Also ich sitze mit linken Leuten zusammen, die andauernd Börsenkurs kontrollieren, um zu gucken, wann sie kaufen und verkaufen müssen. Also ja, als Linker, wie geht denn das? Ja, geht. Ich will ja eine linke Gesellschaft, aber muss auch links nicht sein. In meinem Verhalten. Mir ist mal jemand begegnet, Politiker, der hatte ich dann gelesen, aus der christlichen Partei, aus der CDU. Für mich bedeutet das C Chance. Wo ich dann sage, ja, klar. Aber es ist im Endeffekt vollkommen egal, ob jemand Christ ist oder nicht, um in dieser Partei zu sein. Weil es geht darum, die Form, eine andere Form, eine andere Gesellschaftsform irgendwie zu implementieren. Wie ich selber dazu stehe, wie ich mich verhalte, ist vollkommen egal. Wenn es manchmal auffällt, dann werden die Leute, dann die Wähler auch ein bisschen irgendwie kritisch und rümpfen die Nase. Aber das ist auch, liegt im Endeffekt auch in diesem Prinzip. Ich kann diese Gesellschaftsform verändern, ohne dass sich bei mir etwas verändert. Ich kann sagen, wir müssen mehr an die Armen denken und müssen ihnen mehr geben. Und die letzte Reihe fängt bitte an. Kann ich machen. Und das ist das, was wir dauernd auch erleben. Dass uns Modelle vorgestellt werden, Ansätze vorgestellt werden, wo ich sage, ja und du? Du redest hier vom Klimawandel. Und wenn ich mir deine Urlaubsreisen angucke, du fährst nicht mit dem Fahrrad durch Brandenburg, sondern allenfalls mit der S-Bahn zum BER und nicht mit dem eigenen Auto. Und das ist das, was auch auseinandergedriftet ist, wo viele Leute auch frustriert sind, dass wir gesagt bekommen, die Gesellschaft, das muss jetzt so und so sein und das ist erstmal vollkommen egal, rechts, Mitte, links, also ist sowieso alles vorbei, dass wir sagen, die Gesellschaft muss in die Richtung gehen und nun geht mal schön, was ich mache, ist zweitrangig. Und dann werden auch die Ängste geschürt, die dann mich dahin bringen sollen, dieses oder jenes zu wählen, oder zumindest zu sagen, also du mit deiner Meinung, das geht ja überhaupt nicht. Dann gehe ich auf die Straße und demonstriere und sage, es geht nicht. Warum? Weil ich Angst habe. Die ist ja legitim. Aber ist das berechtigt und gerechtfertigt, dass wir eine Gesellschaft uns von Leuten aufschwatzen lassen, die im Endeffekt für etwas stehen, als Gesellschaftsform, aber persönlich nicht dahinter stehen? Man muss sich das überlegen, wie das ist mit der reichen Besteuerung. Ja, ich vermute mal, von uns gehört keiner so richtig dazu. Können wir mal sagen, ja. Aber was ist denn, wenn ich auf einmal eine Million erbe und das versteuern soll? Diese Welt verändert sich eigentlich und wesentlich dadurch, dass Menschen sich verändern und verwandeln. Wenn wir in die Bibel gucken, dann erleben wir das an vielen Stellen, dass Gott auch, gerade auch im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, im Alten Testament auch durch die Propheten sein Finger in die Wunde legt. Ich habe gerade die Autobiografie von Franziskus gelesen und ein paar interessante Sachen drin. Und er sagte einen Satz, den ich sehr beeindruckend fand. Wir werden am Ende nicht gefragt, ob wir gläubig waren, sondern wir werden gefragt, ob wir glaubwürdig waren. Und die Kritik, die wir dann im Alten Testament immer wieder lesen, und da möchte ich uns jetzt nochmal mit hineinnehmen, ist eine Kritik, wo es genau darum auch geht. Israel war geteilt in das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich war schon untergegangen, Südreich, also 722, Südreich kam dann später. Und dann stand aber im Südreich ein Prophet auf, der von Gott her etwas dem Volk und gerade auch den Mächtigen nochmal ins Stammbuch geschrieben hat. Hört, ihr Himmel, und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt nicht und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, höret des Herrn Wort. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen an dem Blut der Stiere, der Lämmer und der Böcke. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, Trachtet nach Recht und helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht und führt der Witwen Sache. Ach, Jerusalem ist zu Hure geworden, die treue Stadt. Sie war voll Recht und Gerechtigkeit, wohnte darin. Nun aber Mörder. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen gerne Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Wenig später lesen wir dann, es geht ja um den Propheten Jesaja, dass diese Zeit kommen wird. So aus Kapitel 1 steht dann im Kapitel 2, dass die Völker sich aufmachen wieder zum Herrn hin. Und dann diese, ihr seht da draußen ja immer diese Fahne auch hängen, dann diese Verheißung für die Völker, dass sie zum Berg Zion kommen, um zu lernen, was das Miteinander des Menschen, das Leben des Menschen im Hier und Jetzt ist. Und sagt, und dann werden aus Schwertern Pflugscharen gemacht. Es gibt zwei Themen, die für die Bibel, für das Alte Testament wesentlich sind, für Regierung unterschiedlich, ob ganz links oder ganz rechts. Weil Gott beurteilt das ja auch. Und es gibt zwei Themen, die wesentlich und wichtig sind. Das ist das Thema Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit und Frieden. Wir haben ja gerade den Psalm 85 gehört, der nachexilisch ja geschrieben wurde, wo das so vor Augen gemalt wird, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen im Land. In einem Land, in dem es nicht mehr gerecht zugeht, wird das Land zu einem Land werden, in dem es keinen Frieden mehr gibt. Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott fordert. Und wir lesen hier, Jesaja sagt ja so, ihr mit euren Opfern, mit euren Gesängen da, dieses ganze Gedöns, das macht ihr sowieso nur für euch, rechtet ihr. Aber das interessiert mich nicht, das juckt mich nicht, es gellt in meinen Ohren, ich kann das nicht mehr riechen, ich kann es nicht mehr sehen. Die Armen und Elenden, die lasst ihr verrecken. Ihr guckt selber, dass ihr die Taschen voll bekommt und aus allen dann nochmal einen Benefit bekommt. Und selbst wenn so eine Pandemie die ganze Welt dann niederzwingt, macht ihr noch Geschäfte daraus? Was seid ihr denn für Menschen? Und kommt dann sonntags hier hin, um Gott anzubeten? Jetzt könnte man die unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen auch durchgehen. Der Herr sagt, gerecht muss es zugehen. Gerechtigkeit, darum geht es. Wir werden an den nächsten beiden Sonntagen das Thema Gerechtigkeit und Frieden dann nochmal vertiefen. Deswegen reiße ich das hier nur an. Aber darum geht es, um Gerechtigkeit im Land. Und wenn die Menschen erleben, dass es nicht mehr gerecht zugeht, dann wird im Land sich der Keim des Unfriedens dann ausbreiten. Ja, man kann darüber streiten, dass man einen Impfstoff braucht gegen Corona. Ja, halte ich mich raus. Aber wisst ihr, welcher Impfstoff viel wichtiger ist für unser Land, für unsere Menschen? Ein Impfstoff für unser Herz, dass wir wieder menschlicher werden. Dass wir einander wieder in den Blick bekommen. Das ist das, worauf Gott achtet. Das ist der Maßstab Gottes für unser gesellschaftliches Miteinander. Geht es gerechter zu oder ungerechter? Ist das, was herauskommt aus dem, was ihr tut, etwas, was man Frieden nennen kann? Herr, zeige uns wieder deine Gnade, so haben wir es gerade gehört im Psalm 85, und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusage seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Das ist der Wunsch für unser Land. Das ist der Wunsch für mein Land, in dem ich lebe. Ich will nicht, dass hier christliche Politik gemacht wird. Das wäre der Untergang, das wäre die Katastrophe. Das würde bedeuten, dass wir versuchen, eben den Himmel auf Erden zu kriegen. Nein, wir können den Vorhof gestalten. Und da müssen wir alle Menschen mit hineinnehmen. Ich bin dafür, dass es Christen gibt, die in die Politik gehen und die vom Evangelium her beseelt das mit einbringen, was für die Gesellschaft gut ist. Aber wir dürfen keine christliche Politik machen in dem Sinne, dass wir sagen, ihr betet jetzt alle in diese Richtung oder ihr betet alle in diese Richtung. Entscheidend ist, ob das, was wir leben, wie wir leben, ob wir einfach nur vor uns hertragen, dass wir Gläubige sind oder dass die Menschen sagen, dass wir glaubwürdig sind. Und diese Glaubwürdigkeit entsteht eben daraus, dass wir Maß nehmen an dem Maßstab Gottes für das Leben und für unser Miteinander. Und der Maßstab Gottes für unser Leben und für unser Miteinander ist, dass wir eine gerechte Gesellschaft schaffen und dass wir in Frieden miteinander leben. Ja, und ich lasse mich gerne als Gutmensch, als Pazifist, als was weiß ich auch verspotten. Alles in Ordnung. Aber ich finde, es ist nicht richtig, dass wir den Krieg unterstützen in der Ukraine. Man kann das anders sehen, ich weiß das, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob ich recht damit habe. Ich weiß auch nicht, ob sich wirklich dann was ändern würde, was ich mir, weiß ich alles nicht. Ich weiß nur eins, dass mein Herr, alt wie neutestamentlich, da anders mit umgegangen ist. Ich kann sagen, ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist etwas für das Himmelreich. Hier müssen wir es anders machen. Kann man so mal machen. Aber ich glaube, dass das der Weg für eine bessere Zukunft ist für uns hier in Deutschland und in Europa und in dieser Welt, wenn wir endlich aufhören, Waffen zu produzieren und damit Geschäfte zu machen. Dass wir endlich damit anfangen, wieder die Hand auszustrecken, um Brücken zu bauen. Die Russen, das sind nicht die Bösen. Das sind nicht unsere Feinde. Und Herr Trump ist auch kein Idiot. Wenn wir so übereinander reden, dann bauen wir Brücken ab und ziehen Mauern hoch. Und das führt am Ende dazu, dass wir mehr und mehr in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen bestimmt sind von Angst. Und dagegen dürfen wir angehen. Dagegen dürfen wir aufstehen und auftreten. Und wenn mir dann jemand sagt, er wählt diese Partei, dann ist das sein gutes Recht als Demokrat. Und dann kann ich mir erklären lassen, warum er das tut. Und kann mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Aber ich muss mit ihm reden. Ich kann nicht sagen, das ist falsch und du bist doof und Haken dran. Und wenn er sagt, nein, ich will dieses, dann genauso. Wir müssen es schaffen, die Angst in unserem Herzen zu überwinden, damit wir wieder gesprächsfähig werden in dieser Gesellschaft mit Menschen, die das glauben, was ich glaube und etwas anderes glauben, die das wählen, was ich wähle und die etwas anderes wählen. Ansonsten nehmen wir komplett Schaden. Nicht nur an unserer Seele, sondern dann nimmt unser ganzes Land, dann nimmt am Ende die ganze Welt Schaden. Und von daher sind wir zuallererst eingeladen, uns wieder neu auch verorten zu lassen, wo ist meine Heimat? Meine Heimat ist im Himmel. Und deswegen werde ich auch nicht versuchen, aus der Erde einen Himmel zu machen. Ich will versuchen, diese Erde, und das ist ja das, was wir auch hier versuchen, will versuchen, diese Erde ein bisschen besser zu machen, zum Vorhof des Himmels. Es wird aber nicht der Himmel werden. Aber der Maßstab für mein Leben und für mein Handeln ist nicht irgendein Anlageberater, nicht irgendein Politiker, der mir was verspricht. Der Maßstab für mein Leben ist der, der sein Leben für mich gelassen hat. Und dort, das ist meine Erfahrung, wo Menschen mehr und mehr wagen, diese Beziehung zu leben, werden sie immer wieder neu die Botschaft von Weihnachten und vom Auferstandenen hören. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und ich lasse dich nicht. Und mit einer gestillten Angst kann man sich dann Gedanken machen über das, was uns angeboten wird. Der eine wird die, der andere wird jene wählen. Damit müssen wir, sollen wir, dürfen wir leben. Aber müssen nachfragen, und das ist das, was mich bewegt, wie hältst du es eigentlich mit Gerechtigkeit und Frieden? Und da geht es nicht nur um Waffentransporte, auch irgendwann. Aber ich suche die Männer und Frauen in der Politik, die noch in der Lage sind, Hände auszustrecken und die nicht den ganzen Tag rumrennen und sagen, geht gar nicht und wenn nur dann. Und ich suche die Männer und Frauen, die für eine gerechtere Gesellschaft streiten und die mir das auch zumuten und sagen, also nicht nur dieser Block fängt an und ihr macht mal weiter so, sondern die uns das auch zumuten und sagen, wir alle müssen anfangen, wenn wir eine gerechtere Welt wollen, auch gerechter zu leben und darüber nachzudenken. Es wird in dieser Welt, in unserem Land, kein Frieden geben, wenn wir nicht Gerechtigkeit haben. Gerechtigkeit ist die Wurzel für den Krieg und für den Unfrieden. Und wir werden keine Gerechtigkeit bekommen, wenn wir nicht vergeben können. Das ist unsere Antwort auf den Fehler, den der andere macht, auf die Ungerechtigkeit des anderen, dass ich vergebe und damit diesen Kreislauf, diesen mörderischen Kreislauf verlasse. Und wie schön ist diese Aussicht aus dem Psalm 85. Die Völker werden kommen und Gerechtigkeit und Frieden.
Oder die Völker werden tun.
Ich weiß, das ist dein Ding, aber können wir andermal drüber reden. Aber wie schön wird das sein, wenn Gerechtigkeit und Frieden zusammenkommen. Wie schön wäre das, wenn unsere Gemeinde so ein Ort ist, wo Menschen das entdecken können und sagen können, die leben ja, was sie glauben. Die sind ja für mich glaubwürdig. Lasst uns miteinander wählen gehen, das ist das eine. Jeder das, wovon er überzeugt ist. Aber lasst uns auch miteinander diese Welt zu einem besseren Ort machen, durch die Kraft des Evangeliums. Dazu sind wir auch heute wieder eingeladen. Amen.